Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Mit Irene Geuer und heute geht es bei uns um mehr Demokratie wagen. Die erste Regierungserklärung des einstigen Bundeskanzlers Willy Brandt aus dem Jahr 1969 hat sich in so manchem nicht überlebt. Wie können Menschen Politik mitgestalten, ohne in einer Partei zu sein? Eine aktuelle Frage. Wir sprechen über wehrhafte Demokratie, denn das ist das Thema unserer Deutschlandradio-Denkfabrik in diesem Jahr. Und wir schauen uns an, warum Anwohner entscheiden, nicht gegen Windräder zu demonstrieren. Guten Abend. Es ist schlicht und einfach ein Unterschied, ob eine Straße neu gebaut wird, weil der Stadtrat es so entschieden hat, oder ob sie neu gebaut wird, weil auch ein Bürgerrat daran beteiligt war. Bürgerräte als Ergänzung der repräsentativen Demokratie, da sagen viele Daumen hoch, denn sie sind ein Mehr an Demokratie. Bürgerräte sind relativ neu, sie sind repräsentativ, was die Teilnehmenden angeht. Sie haben keine Entscheidungsbefugnis, aber sie können eine Empfehlung aussprechen. Wir wollten wissen, wie funktioniert das konkret und wie sehr hält sich die Politik an diese Empfehlungen. Im vergangenen Jahr hat in Berlin ein sogenannter Klimabürgerrat getagt. Claudia van Laak hat sich mit einigen Beteiligten getroffen und sie hat gefragt, was der Bürgerrat für die Demokratie und natürlich für das Klima gebracht hat.
Bea Kruko hat den Bahnhof Wittenau im Norden Berlins als Treffpunkt vorgeschlagen. Einen ruhigen Ort zum Plaudern finden wir hier nicht. Wir müssen in einem Straßencafé an einer verkehrsumtosten und abgasgeschwängerten Kreuzung Platz nehmen. Schon ist das Thema Klimaschutz gesetzt. Warum hat sich Bea Kruko engagiert beim Klimabürgerrat?
Weil Klima für mich sehr wichtig ist. Ich habe 5 Kinder, 3 Enkelkinder zurzeit. Ich hoffe, es werden noch mehr. Und ich finde es unmöglich, was hier passiert. Das Auto hat so viel Raum hier und ich finde es so unfair.
Die pensionierte Sozialpädagogin sagte sofort zu, als sie die Einladung zum Klimabürgerrat in ihrem Briefkasten fand. Für Bea Kruko war es auch eine willkommene Gelegenheit, sich demokratisch zu engagieren.
Und ich meine, es gibt auch viele Politikverdrossene, auch in meinem Umfeld, die sich sagen, da wird was ausgehandelt und das wird überhaupt nicht umgesetzt. Die sind völlig frustriert und ich meine, die Mehrheit der Leute ist frustriert.
Nicht so die 69-Jährige. Sie und die anderen 99 Teilnehmerinnen und Teilnehmer steckten eine Menge Zeit in den Bürgerrat, dessen Zusammensetzung repräsentativ für das Land Berlin war. Die Beteiligungsagentur Nexus hat den Prozess begleitet. Geschäftsführerin Christiane Dietl.
Natürlich ist es nicht so, dass alle auf so eine Einladung gleich reagieren. Natürlich kommen erstmal die, die besser gebildet sind oder vielleicht in einer besseren sozialen Lage sind. Aber gerade hier in Berlin bei dem KlimabürgerInnenrat sind wir deshalb von Tür zu Tür gegangen in bestimmten Quartieren. Dort, wo wir von den Adressen her sahen oder auch von den Namen her, dass das vielleicht ein migrantischer Hintergrund ist oder ein sozial nicht so gehobener Situation. Diese Menschen haben wir dann persönlich an der Tür angesprochen, um sie zu überzeugen, dass sie hier teilnehmen.
10 Sitzungen waren es, die teils bis in den späten Abend hinein andauerten. Inhaltliche Unterstützung erhielt der Bürgerrat von mehreren Wissenschaftlern. Die Beschlüsse mussten die 100 Teilnehmer allerdings alleine formulieren und abstimmen. 47 Empfehlungen an den Senat waren es am Ende. Teilnehmerin Bea Kruko.
Also man hatte schon das Gefühl, sie nehmen uns ernst. Und wenn man sich als Bürger ernst genommen fühlt, hat man eine ganz andere Motivation.
Das war ja jetzt die erste Möglichkeit für uns, gefühlt am politischen Geschehen mit teilzunehmen. Und es war eine schöne Möglichkeit.
Ergänzt Angela Mitri. Die 34-jährige Finanzbeamtin war ebenfalls Teil des Klimabürgerrats.
Ich fand es gut, dass wir auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten, die ihre Frustration zum Ausdruck gebracht haben, aber trotzdem mitgemacht haben. Weil ich glaube, das ist das Wichtige, auch alle mitnehmen zu können. Und das kann man ja nur durch ins Gespräch kommen.
97 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hielten bis zum Ende durch. 3 gaben entnervt auf, darunter auch eingefleischte Autofans. Von den 47 Empfehlungen floss eine große Mehrheit in das Energie- und Klimaschutzprogramm des Landes ein. 5 Punkte lehnte der Berliner Senat allerdings ab, darunter auch die City-Maut, also das Eintrittsgeld für Autofahrer, wenn sie in die Innenstadt fahren wollen. Leider habe dieser Vorschlag in der rot-grün-roten Koalition keine Mehrheit gefunden, sagt die grüne Umwelt- und Verkehrssenatorin Bettina Jarasch.
Das bedauere ich, aber da ist der einfache Grund, das haben wir in Koalitionsverhandlungen eingebracht und beide Koalitionspartner waren strikt dagegen. Das hat keinen Sinn, das hier nochmal aufzumachen. Das ist ausdiskutiert für diese Legislatur. Es kommt ja eine Wahl.
Für die grüne Umweltsenatorin ist der Klimabürgerrat ein gelungenes Experiment. Immer wieder diskutiere die Politik kontrovers darüber, was man den Bürgerinnen und Bürgern in puncto Klimapolitik zumuten könne oder auch nicht. Je nach Parteizugehörigkeit falle die Antwort auf diese Frage höchst unterschiedlich aus.
Und das Besondere an dem Klimabürgerinnenrat ist einfach, war für mich immer die Frage, wie weit sind Bürgerinnen selbst konfrontiert mit so einer wichtigen Aufgabe wie Klimaschutz eigentlich bereit zu gehen? Bremsen die uns oder treiben sie uns eher an? Sie treiben uns an. Und ganz eindeutig, sie treiben uns an und das hat mich gefreut.
Bettina Jarasch kann sich gut vorstellen, künftig auch bei anderen Themen Bürgerräte einzusetzen. Die Politik müsse die Empfehlungen eines solchen Rates allerdings ernst nehmen und wirklich umsetzen wollen.
Alles andere ist Placebo und man veräppelt die Bürger eigentlich mehr. Sonst produziert man nur Verdruss und Politikenttäuschung.
Die grüne Spitzenkandidatin, die SPD-Politikerin Franziska Giffey im Amt der regierenden Bürgermeisterin ablösen will, hat auch schon eine konkrete Vorstellung, worum es in einem nächsten Bürgerrat gehen könne. Sie wünscht sich von einem repräsentativ zusammengesetzten Gremium eine Bewertung der Corona-Politik und Empfehlungen für eine mögliche nächste Pandemie.
Das wäre eben die Chance, ohne Schaum vor dem Mund zu versuchen, diese Erfahrungen, die wir gemacht haben miteinander und in denen sich diese Situationen, in denen die einen sich geschützt gefühlt haben und die anderen ausgegrenzt oder in ihrer Lebensform behindert, nochmal gemeinsam auszuwerten und zu schauen, was wir besser machen können beim nächsten Mal, und zwar gemeinsam. Das wäre wirklich ein gutes Thema für so einen Bürgerinnenrat.
Die beiden Teilnehmerinnen Bea Kuko und Angela Mitri sind trotz der Arbeitsbelastung vom Konzept der Bürgerräte überzeugt. Sie wären sofort wieder dabei.
Würde ich sofort mitmachen.
Definitiv. Und ich würde es auch jedem empfehlen, das Angebot anzunehmen, weil man wirklich das Gefühl hat, mitwirken zu können und sich auch mal außerhalb seiner Bubble zu verständigen.
Claudia van Laak über den Klimabürgerrat in Berlin. Apropos Klima Berlin. Es gibt noch mehr dazu. Am 26. März wird ein Volksentscheid stattfinden, ob Berlin bis 2030 klimaneutral werden soll. Ein Ziel, das die bisherige Landesregierung für kaum umsetzbar hält. Mit dem Ergebnis des Entscheids wird sich dann die kommende Regierung auseinandersetzen müssen, denn schon am 12. Februar wird in Berlin neu gewählt, weil ja die vorangegangene Wahl wegen der vielen Patzer wiederholt werden muss. Die mir gerade zuhören, hatten die Wahl und viele von ihnen haben entschieden. Unsere Denkfabrik arbeitet in diesem Jahr an wehrhafter Demokratie. Aus 4 Themen haben mehr als 38.000 Hörerinnen und Nutzer das Thema ausgewählt. Wehrhafte Demokratie ist also vielen wichtig. Seit dem Krieg gegen die Ukraine stellen sich auch hier etliche Menschen die Frage, was wäre denn, wenn wir uns und unsere Demokratie gegen eine Diktatur verteidigen müssten? Darum geht es in vielen Beiträgen und Veranstaltungen im Deutschlandfunk, in Deutschlandfunk Kultur und Nova. Und darüber habe ich heute mit dem Intendanten Stefan Raue gesprochen, über Krieg und über andere Bilder. Herr Raue, wenn ich an wehrhafte Demokratie denke, dann kommen mir Szenen in den Kopf aus der Ukraine. Alte und Junge basteln zusammen Molotow-Cocktails, um sich gegen die russische Armee zu verteidigen. Ich denke aber auch zum Beispiel an die Polizisten, die 2020 einen Angriff von Querdenkern auf das Reichstagsgebäude verhindern. Und dann haben wir gerade Silvester hinter uns gebracht, bei dem es viele Angriffe wieder auf Polizisten und auf Rettungskräfte gab. Welche Bilder haben Sie bei wehrhafter Demokratie?
Ja, es spricht ja schon für ein Thema, wenn viele Menschen viele unterschiedliche Perspektive auf dieses Thema haben und auch viele Bilder mit diesem Thema in Verbindung bringen. Ich selbst bringe in Verbindung die Razzia vor wenigen Wochen gegen die Reichsbürger. Aber das ist ja nur ein kleines Bild. Wir haben das vor Augen, die in Haft genommen oder die Menschen, die damit in Verbindung bringen. Und die Sache wird ja jetzt auch untersucht. Aber was sich dort schon herausstellt, ist, dass es einen richtigen Putschversuch gegeben hat oder Putschgedanken gegeben hat. Und das geht schon an die Wurzeln unseres Gemeinwesens. Das ist jetzt nicht nur ein Gewaltakt, das ist nicht nur Kriminalität, sondern das geht schon tief in unser Verständnis von unserer Demokratie. Und das hat mich doch sehr auch erschüttert und auch bewegt. Und das bringe ich mit diesem Thema wehrhafte Demokratie in Verbindung und sage, Demokratie muss sich solcher Herausforderungen, solcher Gefährdungen auch bewusst werden.
Das heißt, wir haben ganz viele Bilder zu diesem Thema. Sehen Sie, ob dieser Bilder unsere Demokratie in Gefahr?
Eine funktionierende Demokratie ist immer etwas sehr Empfindliches. Gerade wir Deutschen wissen das aus unserer Geschichte, aus der Geschichte der Weimarer Republik, die als die freieste Verfassung und die freieste Republik auf deutschem Boden galt. Und doch Mitte der 30er Jahre durch den Ansturm der politischen Gewalt der Nazis zu Bruch gegangen ist, mit schlimmsten Folgen. Wir Deutschen haben genaues Gefühl dafür, wie empfindlich auch eine Demokratie ist. Und deswegen ist eine Demokratie immer auch ein wenig gefährdet. Man darf das jetzt nicht übertreiben, man darf da nicht in Panik verfallen. Aber man muss sich schon dessen bewusst sein, dass eine Demokratie kein Selbstläufer ist, sondern dass wir alle als Bürger sie auch mittragen müssen und auch etwas dafür tun müssen, dass sie sich wehren kann.
Etwas dafür tun, sagen Sie. Welchen Beitrag kann also eine Deutschlandfunk-Denkfabrik leisten?
Also als Medien haben wir solche Diskussionen zu transportieren, haben dafür eine Bühne zu geben, haben Dialog anzustoßen. Und das ist die eigentliche Idee der Denkfabrik. Die Denkfabrik soll nicht eine bestimmte Botschaft in alle Welt hinaus posaunen oder missionieren, sondern eine Denkfabrik soll ein Thema, ein wichtiges Thema aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten, soll aber vor allen Menschen dazu einladen, mit uns zu diskutieren und auch ihre Ideen zu diesem Thema einzubringen. Insgesamt haben ja über 38.000 Menschen an der Abstimmung teilgenommen und ganz viele haben auch ihre Ideen zu diesem Thema beigetragen und das werden wir natürlich auch aufnehmen. Also so etwas lebt aus der Beteiligung von vielen und nicht aus einer Botschaft, die nun schlaue Journalisten in alle Welt heraus posaunen.
Also sehen Sie öffentlich-rechtliche Sender wie den Deutschlandfunk als Teil der wehrhaften Demokratie?
Ja, und das nicht, weil wir das selber gewissermaßen behaupten, sondern weil beispielsweise das Verfassungsgericht das auch sagt. Das Verfassungsgericht sagt, freie Meinungsäußerung, freie Diskussion über wichtige, relevante Themen sind essentiell für das Bestehen einer Demokratie und die öffentlich-rechtlichen Rundfunkangebote haben eine ganz wichtige Aufgabe, weil sie durch den Rundfunkbeitrag und durch die Struktur der öffentlich-rechtlichen Sender auch dazu geeignet sind, ohne wirtschaftlichen Druck, ohne politischen Druck auch freie Berichterstattung zu ermöglichen. Und deswegen haben wir eine ganz wichtige Funktion.
In unserer Denkfabrik, da geben wir ja immer verschiedene Vorschläge nach außen. Dieses Jahr waren zum Beispiel auch Energien der Zukunft oder die Bewältigung von Dauerkrise eines der vorgeschlagenen Themen. Hat es Sie überrascht, dass die Hörerinnen und Hörer oder auch die Nutzer im Internet das Thema wehrhafte Demokratie ausgewählt haben?
Ein bisschen überrascht hat es mich schon, aber wenn man länger drüber nachdenkt, dann liegt so etwas natürlich auch in der Luft. Wir haben natürlich auch Bilder beispielsweise aus den USA vor Augen, also die ganzen Vorgänge rund um den sogenannten Amtswechsel von Trump zu Biden, den Sturm auf das Parlament dort. Das hat uns ja auch erschüttert. Das war ja in einer Brutalität vor Augen geführt, wie stark und wie schnell etwas zur Disposition stehen kann, wie schnell etwas gefährdet ist, was wir für absolut sicher gehalten haben, nämlich zum Beispiel einen Machtwechsel in einer großen Demokratie wie in der amerikanischen. Also, wenn man länger drüber nachdenkt, sagt man, ja klar, das Thema lag irgendwie in der Luft. Aber als es dann zur Abstimmung gekommen ist und wir das Ergebnis gesehen haben, waren wir schon alle ein bisschen auch überrascht.
Ich habe vor ein paar Wochen war das mit einem Hörer über unsere Denkfabriken gesprochen und er sagte, also ihr stellt da immer was zur Auswahl. Wisst ihr nicht selber, was unser großes Thema ist?
Ich frage das Sie. Warum geben wir seit 2019 die Entscheidung über unser Jahresthema an die Hörerinnen und Hörer weiter?
Na, die klassische Aufgabe der Medien, also Themen zu entwickeln, wahrzunehmen, was in der Luft liegt und damit auch die Hörerinnen und Hörer zu erreichen, die bleibt ja weiter erhalten. Wir senden ja weiter Programm 24 Stunden und da finden viele Themen auch ihren Niederschlag, die wir so entwickelt haben, Diskussionen, Debatten und so weiter. Aber Radio hat eine große Tradition des Dialogs seit seinen Anfängen. Es ist ein Medium, was durch seine einfache Struktur und weil man einfach anrufen kann, sich einwählen kann, gewissermaßen Dialog auch dazu geeignet ist, mit den Hörerinnen und Hörern gewissermaßen auch in einen konstruktiven Dialog zu treten. Nicht nur abzufragen, wie sie das finden oder wie, ob sie es gut oder schlecht finden, sondern auch herauszubekommen, was die Menschen an diesem Thema weiter interessiert, was sie weiter bewegt, was sie von uns möchten. Wir nehmen das ja in vielen Sendungen auch wahr im Programm inzwischen. Und dieses Bedürfnis nach einem konstruktiven, ernsthaften Dialog auf Augenhöhe, diesem Bedürfnis soll die Denkfabrik entgegenkommen und das seit einigen Jahren auch mit einem ganz guten Erfolg.
Also, was erwartet die Hörerinnen und Hörer in diesem Jahr?
Also, wir werden über das ganze Jahr natürlich in ganz vielen Sendungen dieses Thema aufnehmen, werden aber auch viele Veranstaltungen entwickeln, in denen tatsächlich die Menschen, die Hörerinnen und Hörer mit uns in Dialog treten, mit Stiftungen, mit Weiterbildungsveranstaltungen und so weiter und so fort.
Werden Sie eigentlich bei der einen oder anderen Veranstaltung selbst auch mitmachen?
Wenn ich eingeladen werde, komme ich gerne.
Intendant des Deutschlandradios Stefan Raue über die Denkfabrik in unseren Sendungen 2023. In diesem Jahr sind die Wählerinnen und Wähler in Bayern gefordert. Am 8. Oktober soll ein neuer Landtag gewählt werden. CSU und Freie Wähler regieren derzeit und anscheinend will die Koalition daran auch nichts ändern. Das macht einen Wahlkampf, nicht gerade spannend, wenn der Slogan weiter wie bisher heißt. Auf der anderen Seite scheinen aber auch neue politische Konstellationen in Bayern schwierig. CSU und Freie Wähler müssen sich ernsthaft fragen, wer sonst will uns denn als Koalitionspartner haben? Dieser Frage ist unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke nachgegangen und dabei hat er etwas sehr Erstaunliches festgestellt.
In Königsdorf in Oberbayern geht etwas Seltsames vor sich. Die letzten vier Bürgermeister des Ortes waren ursprünglich Freie Wähler, die dann zur CSU wechselten. Gemeinderat Markus Orterer sagt, auch der aktuelle Bürgermeister habe sein politisches Handwerk bei den Freien Wählern gelernt.
Wenn er dann soweit ist, dann sieht die CSU, hoppala, das sind fähige Männer, die müssen wir schauen, dass wir in unsere Partei regeln und werden dann da tatsächlich abgeworben.
Die Freien Wähler, die in Bayern vor allem in den ländlichen Kommunen stark sind, dienen der CSU quasi als kommunales Trainingscamp.
Das ist praktisch eine Ausbildung der Bürgermeisterkandidaten.
Orterer, 55 Jahre alter Freier Wähler, ist deshalb auf der Hut vor der CSU. Sowohl in Königsdorf als auch in München beim bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, dem man nie so ganz über den Weg trauen könne.
Ja, weil heute der Söder meint, der ist der Beste. Aber ich glaube, das Volk sagt es ihm schon, ob er so gut ist wie der Ehemanns.
Das bayerische Volk sieht Söders CSU derzeit in Umfragen bei rund 42%. Die Freien Wähler liegen bei 11%. Beide Regierungsparteien liegen damit über ihren Wahlergebnissen von 2018 bei der letzten Landtagswahl. Fabian Mehring, parlamentarischer Geschäftsführer der Freien Wähler im Bayerischen Landtag, führt das auf solides Regieren zurück.
Mein persönliches Gefühl ist, dass es uns zwischenzeitlich so richtig gelungen ist, von diesem Status eines Junior-Partners, Erfüllungsgehilfen der großen CSU, der man nun einmal zwangsläufig ist, als neuer Koalitionspartner, erstmalig an der Staatsregierung beteiligt, uns weiterzuentwickeln zu einer echten Gestaltungskraft innerhalb der bayerischen Staatsregierung.
Die Freien Wähler besetzen in der bayerischen Staatsregierung das Wirtschafts-, Kultus- und Umweltministerium. Während es bei der CSU jede Menge Personalrochaden gab, sind die drei Minister der Freien Wähler, Aiwanger, Piazzolo und Glauber, seit 4 Jahren im Amt.
Bei uns ist es sehr konstant, ist es inhaltlich sehr konzentriert und wir haben zu Beginn der Legislatur schon viel Gutes auf den Weg gebracht, aber es hat die Menschen noch nicht so richtig erreicht. Das gelingt uns immer besser und deshalb ist es natürlich auch freudig, dass wir jetzt in Anführungsstrichen so gut dastehen, wie das derzeit der Fall ist. Und es darf den einen oder anderen, der da die Unkenrufe zu Beginn adressiert hat, durchaus auch überraschen. Das stört uns nicht.
Die politischen Unkenrufe hatten den Freien Wählern ein ähnliches Schicksal vorausgesagt wie der FDP, die sich vor 10 Jahren in einer Regierungskoalition mit der CSU unter Horst Seehofer selbst zerstörte. Der damalige bayerische Ministerpräsident erdrückte die Liberalen geradezu. Bei der anschließenden Landtagswahl scheiterte die FDP an der 5%-Hürde. Die CSU dagegen erreichte die absolute Mehrheit. So wird es diesmal nicht laufen, glaubt Fabian Mehring.
Es gab immer dieses Bild des großen Sumo-Ringers, mit dem man sich da ins Bett legen würde. Und ehrlicherweise hat uns niemand zugetraut, jetzt dann in ein Wahljahr zu gehen mit Umfragen, die noch besser sind, als vor wir in die bayerische Staatsregierung eingetreten sind.
Das hat auch ein wenig mit der Strategie von CSU-Chef Markus Söder zu tun. Der hatte Anfang 2022 noch offensiv mit den bayerischen Grünen geflirtet, hatte die Ökopartei ausdrücklich für ihre guten Ideen gelobt und jeden Baum umarmt, der nicht bei 3 auf den, nun ja, Bäumen war. Nun gibt sich Söder enttäuscht.
Die Grünen verfallen wieder in ihre uralte Leier. Ich hatte zwischendurch so gedacht, na, vielleicht sind es doch die neuen Grünen. Aber im Grunde genommen sind es eigentlich die alten Linken.
Die bayerischen Grünen wiederum greifen Söder mit ihrer Spitzenkandidatin Katharina Schulze frontal an.
Was macht die CSU? Mi, die Ampel ist schuld. Mi, irgendjemand anders ist schuld. Ganz ehrlich, dieses Gewinsel ist unserem stolzen Bayern unwürdig. Die Menschen in Bayern haben eine bessere Regierung verdient. Lasst uns das 2023 zeigen.
Markus Söder behandelt die Freien Wähler derzeit viel freundlicher, als damals CSU-Chef Seehofer mit den Liberalen umsprang. Kein Wunder, Söder hat das Ziel einer absoluten Mehrheit und CSU-Alleinregierung längst aufgegeben. Er glaubt nicht, die Freien Wähler noch unter 5% drücken zu können. Achim Wendler, der Leiter der Landespolitik des Bayerischen Rundfunks, hält Söders bisherige Wahlkampfstrategie für unambitioniert.
Da müssen die sich noch was einfallen lassen, zumal der Wahlkampf ja insgesamt schwierig wird, weil das große Megathema der CSU noch nicht eingefallen ist.
Markus Söder versucht es derzeit mit der Hightech-Agenda, aber die erzeugt keine Emotionen. Söder warf im Bundestagswahlkampf seinem CDU-Kanzlerkonkurrenten Armin Laschet vor, man könne nicht im Schlafwagen ins Kanzleramt fahren. Nun droht Söder selbst zum Schlafwagenschaffner zu werden. So kuschelig geht es zwischen CSU und Freien Wählern zu, dass Markus Orterer, der Gemeinderat aus Königsdorf in Oberbayern, nicht mal sauer ist, wenn die CSU den Freien Wählern wieder einen Bürgermeister ausspannt.
Man muss sich nicht ärgern darüber. Man sieht halt einfach, das passt. Und die Beziehung und die Menschlichkeit zwischen danach, wenn er der Freie Wähler CSU-Bürgermeister ist, ist dasselbe. Menschlichkeit, Kontakt. Und da ist keine Spannung drin, gar nichts.
Nicht gerade die besten Voraussetzungen für einen spannenden Landtagswahlkampf in Bayern.
Michael Watzke über den Wahlkampf der Landtagswahl in diesem Herbst in Bayern.
Wir haben Januar und Arbeitslosengeld 2 oder auch Hartz IV genannt, ist Schnee von gestern. Die Menschen bekommen jetzt Bürgergeld, das ist mehr. Aber die Bundesregierung hat auch mehr Chancen versprochen, auf dem Arbeitsmarkt wieder Fuß fassen zu können, auch wenn die Zeit ohne Job Jahre gedauert hat. Das soll ermöglicht werden, zum Beispiel durch bezahlte Weiterbildung, aber auch mit sogenannten Arbeitsmarktinstrumenten, also mit Hilfsprogrammen, die, neu, nicht mehr befristet sind. Dazu zählt zum Beispiel das Programm 16i. Das heißt so, weil es durch den Paragraphen 16i im Sozialgesetzbuch 2 geregelt ist. Und danach bekommen Unternehmer, die Langzeitarbeitslose einstellen, die Lohnkosten erstattet, anfangs mehr, später weniger. Dieses Programm hat sich mein Kollege Manfred Götzke erklären lassen. Und mit dabei auch der Bundesarbeitsminister, der ebenfalls wissen wollte, welche Erfahrungen machen Unternehmer mit 16i?
Da kommen Sie direkt auf den Punkt. Das hier ist eine sehr gute Demonstration von dem, was wir machen. Wir nennen uns der Online-Fertiger, weil wir Teile fertigen für alle möglichen Branchen.
Hubertus Heil steht im Foyer des Startups Factory in Berlin-Wedding. Lässt sich vom Co-Geschäftsführer Moritz König erklären, was das Unternehmen so macht. Aber deswegen ist er nicht hier. Das junge Startup, das Bauteile jeglicher Art fertigen lässt, ist Teil eines Programms, das dem Arbeitsminister besonders am Herzen liegt. Der soziale Arbeitsmarkt, auch 16i-Programm genannt.
Sie haben Leute gesucht damals und haben auch dann irgendwann Menschen, die ganz langzeitarbeitslos sind, eingestellt.
Das ist korrekt, ja. Also wir haben insgesamt 5 Langzeitarbeitslose jetzt hier im Unternehmen beschäftigt. Ich will ganz ehrlich mit Ihnen sein, am Anfang war ich kein großer Fan von diesem 16i-Programm.
2019 hat die damalige Große Koalition das Programm eingeführt, damals noch befristet. Durch das neue Bürgergeld wird es verstetigt. Wenn Unternehmen oder soziale Träger über das Programm Langzeitarbeitslose einstellen, bekommen sie anfangs 100% der Lohnkosten vom Staat. Nach und nach übernimmt der Arbeitgeber mehr Anteile. Ziel ist es, dass der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin schließlich ganz regulär beschäftigt werden. Das Berliner Startup gehörte zu den ersten, die das Programm genutzt haben.
Wir haben das nämlich damals wirklich in der Zeitung gelesen und dachten so, hey, klingt doch interessant. Und dann haben wir es vorgestellt und Moritz war aber so, ich weiß nicht, ob das wirklich was für uns ist.
Was waren Ihre Befürchtungen damals? Wir kriegen da Leute, die nicht leistungsfähig sind?
Korrekt. Also ich hatte den Stereotypen vor Augen eines Langzeitarbeitslosen, der deswegen langzeitarbeitslos ist, weil er einfach kein Interesse am Arbeiten hat. Genau. Im Endeffekt haben wir es dann aber trotzdem ausprobiert, weil das Programm an sich ja wirklich viele Vorteile bietet und relativ risikolos ist für uns. Ich muss sagen, ich habe mich getäuscht.
Hubertus Heil lässt sich durch die Hallen der Firma führen, kommt ins Gespräch mit einem der ehemals Langzeitarbeitslosen.
Ich bin gesundheitsbedingt eine Zeit lang aus dem ersten Arbeitsmarkt raus gewesen. Und dann kennst du das ja sicherlich, wenn man dann einmal in dieser Hartz-IV-Geschichte steckt, dann wieder dann Fuß zu fassen auf dem ersten Arbeitsmarkt, das hat mir sehr große Probleme bereitet. Ja. Da habe ich dann immer irgendwelche Maßnahmen gemacht, so MAE-Maßnahmen.
Mhm. Andreas Rau war mehr als 6 Jahre ohne Arbeit. Für ihn ist das Programm eine Riesenchance, erzählt er.
Und ja, durch die 16e-Maßnahme ist mir dann wieder zum Glück die Chance geboten worden, ja, auf dem ersten Arbeitsmarkt im Prinzip hier bei Factory Fuß zu fassen. Also mir bringt es auch was, vor allen Dingen, dass ich auf dem ersten Arbeitsmarkt irgendwo untergekommen bin, nicht bei irgendeinem Verein oder so, dass ich halt meine feste Struktur habe.
Und da habe ich irgendwie bei dem Mann nochmal gelernt, bei Ihnen heute auch, dass für viele Menschen einfach Arbeiten mehr ist als nur Geld verdienen. Das ist Teilhabe im Leben. Ne?
Durch das Programm haben bislang 50.000 Arbeitslose wieder einen festen Arbeitsplatz gefunden. Die Jobcenter hatten sich mit dem Instrument zurückgehalten, weil es befristet war. Das dürfte sich jetzt mit dem Bürgergeld ändern, sagt Heil.
Das ist ein Regelinstrument, das ist auch nicht irgendein befristetes Programm. Das habt ihr immer für die Leute, um die es geht. Also es wird nie für alle sein, weil wir haben ja gesagt, wir wollen nicht nach 1-2 Jahren das schon einsetzen lassen, weil sonst gibt es irgendwann Arbeitgeber, die auf die Idee kommen, gibt immer einen Lohnkostenzuschuss, wenn ich Leute einstelle, muss man auch aufpassen, sondern für Leute, die ganz lange draußen sind, wie Sie das waren.
Ja.
Für die anderen haben wir ein anderes Thema, da müssen wir einfach dafür sorgen, dass wir vor allen Dingen Leute qualifizieren.
Der Arbeitsminister kommt bei seinem Rundgang durch das Startup in die Buchhaltungsabteilung. Hier arbeitet seit gut 3 Jahren auch Liane Burisch mit. Auch sie war lange arbeitslos und hat nun einen Job als Buchhalterin.
Für mich diese Variante auch sehr schön, dass auch den Arbeitgebern geholfen wird, denn wir sind ja keine Arbeitskräfte, die 100% jetzt leisten. Und darum finde ich es so schön, dass wir eine lange Einarbeitungszeit haben.
Heil ist sichtlich erfreut über das, was ihm die Menschen hier erzählen. Anders als so manche andere Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit scheint dieses Programm gut zu funktionieren.
Ich freue mich immer, wenn was funktioniert, was wir machen. Weil ja, das ist für mich wirklich toll, das mal praktisch zu erleben. Ja.
Auch die CDU-Opposition im Bundestag hält das Programm Sozialer Arbeitsmarkt grundsätzlich für sinnvoll. Es müsse sich allerdings noch zeigen, ob damit wirklich viele Menschen dauerhaft in echte Jobs kommen, sagt CDU-Arbeitsmarktpolitiker Kai Wittecker.
Der unausgesprochene Konflikt beim Thema Sozialer Arbeitsmarkt ist der, ist es eine echte Brücke in einen echten Job mit einem echten Gehalt, von dem man leben kann? Oder wird es eher, sagen wir mal, ein bisschen missbraucht, um die Statistik zu schönen und Menschen an einen Arbeitgeber irgendwo ranzudocken, wo man aber weiß, das wird nie dauerhaft tragen?
Ulrich Wallwey, Vizedirektor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, hat mit einer ersten Evaluation des Programms begonnen. Vieles funktioniere gut. Dass es mit dem Bürgergeld verstetigt wird, hält auch er für sinnvoll.
Wir sehen aber auch, dass es viele andere positive Effekte gibt, zum Beispiel auch was das Teilhabegefühl angeht, auch was das wichtige Thema Gesundheit angeht, auch was das Thema Lebensstandard angeht, weil die Menschen verdienen ja auch etwas. Also was uns nur ein Stück weit Sorgen macht, ist, dass Frauen unterrepräsentiert sind, teilweise auch Personen mit Migrationshintergrund und auch die Geringqualifizierten sind unterrepräsentiert.
Mehr Weiterbildung, mehr Qualifizierung, auch dieser Leitgedanke soll mit dem Bürgergeld gestärkt werden. Der sogenannte Vermittlungsvorrang fällt weg. Heißt konkret, Arbeitskräfte müssen künftig nicht mehr irgendeinen Hilfsjob annehmen. Sie bekommen bis zu 150 Euro im Monat zusätzlich, wenn sie sich weiterbilden. IAB-Forscher Wallwey hält auch das für eine gute Neuerung.
Wir wissen aus Befragungen, dass da drei Aspekte im Vordergrund stehen. Das eine ist tatsächlich, dass sie sagen, wir können uns eine Weiterbildung nicht leisten. Da finde ich beispielsweise dieses Weiterbildungsgeld einen guten Anreiz. Man kann ja auch Menschen in Weiterbildung nicht schlechter stellen als beispielsweise Menschen in den 1-Euro-Jobs, die ja auch eine Aufwandsentschädigung bekommen. Dann gibt es so ein zweites Argument, wo Menschen sagen, ich weiß nicht genau, ob mir das was bringt. Und das dritte sind auch gewissermaßen Lernvorbehalte.
Tatsächlich kommen viele Maßnahmen der Arbeitsagenturen bei Langzeitarbeitslosen nicht gut an, was auch an der Qualität liegen dürfte, sagt CDU-Arbeitsmarktpolitiker Wittecker.
Wir müssen auch an die Qualität ran. Der Revisionsbericht der Bundesagentur für Arbeit hat neulich gesagt, dass die Hälfte aller Angebote, die die BA oder die Jobcenter machen, qualitativ nicht auf dem Stand sind, wie sie eigentlich sein müssten, damit Menschen eine reale Chance haben, wieder in den Arbeitsmarkt zu kommen.
Wittecker hat zudem die Befürchtung, dass mit dem Weiterbildungsgeld falsche Anreize gesetzt werden.
Dass das einen Anreiz setzt, dass junge Menschen eben nicht direkt nach der Schule in die Berufsausbildung gehen und das machen, wie das vielleicht der normale Weg ist, sondern vielleicht versuchen, dann auch über das Bürgergeld einen Umweg zu machen.
Sehr gerne. Nach einer guten Stunde beendet Hubertus Heil sichtlich zufrieden seinen Besuch beim Berliner Startup Factory. Das Programm für Langzeitarbeitslose scheint hier zu wirken.
Also alle Mitarbeiter, die jetzt an Bord sind und die jetzt lange an Bord sind, werden wir auch übernehmen. Also das ist ganz sicher so.
Sie sehen einen strahlenden Arbeitsminister. Ich freue mich.
Ja, also bei uns hat es definitiv geklappt.
Manfred Götzke über neue Jobchancen für Arbeitslose.
Thank you.
Was haben zum Beispiel Bahntrassen und Windräder gemeinsam? Aus der Ferne betrachtet werden sie für gut befunden. ÖPNV, alternative Energieproduzenten haben einen Sinn. In der Nachbarschaft aber wollen viele sie nicht haben, da sie nun mal Geräusche produzieren. Und bei Windrädern kommt noch der Schattenschlag dazu. Deshalb gibt es viele Bürgerinitiativen, die den Bau von Windrädern in ihrem Ort verhindern wollen. In Dardesheim im Harz allerdings ist das anders. Da gibt es einen Windpark und die Nachbarschaft findet den richtig gut. Das hat etwas mit dem Sprichwort zu tun, früh übt sich, wer ein Meister werden will. Und dann spielt auch das Geld eine Rolle. Landeskorrespondent Niklas Ottersbach in Sachsen-Anhalt erzählt Ihnen die ganze Geschichte über eine Energierechnung, die aufgegangen ist.
Und dann kommt nur noch diese Seite. Du gibst dann an, ob du es auf Rechnung haben willst oder ganz normal so Lastschrift, wie es immer war. Empfehle ich immer die Lastschriftkreuzchen machen.
Ralf Vogt beim Verkaufsgespräch für den neuen Bürgerstromtarif. Der 63-Jährige sitzt in seinem Büro. Hinter ihm eine Pinnwand mit Landkarten, auf denen Windräder eingezeichnet sind. Vogt ist der Projektmanager des Windparks Drüberg und ehrenamtlicher Bürgermeister von Dardesheim. Sein Angebot für die Bürger von Dardesheim, ein Stromtarif für 30 Cent die Kilowattstunde plus 10 Euro Grundgebühr im Monat. Vogts potenzieller Kunde Marcel Wendland muss gar nicht lange überzeugt werden.
Ja, ich werde es auf jeden Fall abschließen, weil für den Preis kriege ich bei meinem alten Anbieter den Strom natürlich nicht so günstig, ne? Und ja.
Der 43-Jährige hat sich schon mal ausgerechnet, wie viel er so übers Jahr hinweg sparen könnte. Seine Schätzung, rund 150 Euro im Jahr dürften es werden.
Wir verbrauchen nicht wirklich viel Strom. Also wir haben ein Haus, wohnen zu zweit drin und haben keine 1000 Kilowattstunden und so weiter. Also für uns wäre die Hochrechnung bei 150 Euro Mehrkosten gewesen. Ist jetzt für uns nicht viel, aber wir haben gesagt, okay, die 150 Euro können wir trotzdem sparen. Also werden wir es auch machen, ja.
Hat Sie das überrascht, dass das möglich ist, Strom so günstig anzubieten?
Ja, auf jeden Fall.
Du bist nicht böse drüber, ne?
Nein.
Bürgermeister Ralf Vogt hat gut lachen. Jetzt zahlt sich der Windpark auf dem Drüberg so richtig aus. 37 Windkraftanlagen betreibt Vogts Gemeinde auf dem Hügel direkt vor dem 750-Einwohner-Ort Dardesheim. Und weil der Strom hier so günstig erzeugt, aber derzeit teuer an den Strombörsen verkauft werden kann, sei nun eben die Zeit gekommen, etwas zurückzugeben, sagt Ralf Vogt.
Das Modell ist eigentlich ein ganz einfaches. Wir nehmen von diesen satten Erlösen, die wir gekriegt haben, ganz einfach das Geld und stützen damit die Mehrkosten für unsere Bürger. Also alles das, was über die notwendigen 30 Cent drüber geht, wird von uns gedeckelt und wieder bezahlt, sodass wir diesen Preis subventionieren auf gut Deutsch und den Bürgern damit das Geld wiedergeben. Die ganze Zeit haben sie auch von dem Windpark mal Geräusche gehört. Man hat auch ihn immer um sich gehabt, aber man hat auch die Vorteile davon. Und jetzt mehr denn je.
Die Vorteile gelten allerdings nur für drei Ortsteile rund um den Drüberg mit dem Windpark obendrauf. Dardesheim, Badersheim und Rohrsheim im Harz. Das Kontingent, das Projektmanager Vogt mit einem Energieunternehmen ausgemacht hat, sieht 3 Millionen Kilowattstunden pro Jahr vor. Diese Strommenge kann vergünstigt abgegeben werden, mehr nicht. Und deshalb können andere Ortschaften im Harz nicht mitmachen beim günstigen Stromtarif. Neulich hätte eine Nachbargemeinde mal angefragt, die sich früher immer über den Windpark beschwert hätte. Das fand Vogt dann doch etwas frech. Erst bekämpfen, dann absahnen, so laufe das nicht. Warum sich die Energiewende in Dardesheim auszahlt, hängt auch mit der Geschichte zusammen. Hier entstand 1994 das erste Windrad in Sachsen-Anhalt.
Damals eine kleine zweiflügelige Anlage, die war aber sehr wichtig. Das war eigentlich die wichtigste Anlage, die wir hier gebaut haben, weil sie hat gezeigt, wie günstig die Windverhältnisse hier nördlich des Harzes auch im flachen Land sind.
Bereits ein Jahr später konnten sie in Dardesheim ihren Haushaltsstrom vor Ort produzieren. Die 90er Jahre, eine Pionierphase des Windkraftausbaus. Für Dardesheim war das ein Glücksfall, denn damals gab es noch wenig Widerstand gegen Windkraft. Die sogenannten NIMBYs, die Not-in-My-Backyard-Fraktionen, die heutzutage den Windkraftausbau in die Länge ziehen, so etwas habe es damals nicht gegeben, erinnert sich Bürgermeister Ralf Vogt.
War sicherlich ein großer Vorteil, dass damals auch die Verwaltungen im Aufbau waren. Das heißt, wir hatten noch nicht so viele, die Einsprüche, langfristige Untersuchungen gefordert haben. Es konnte relativ kurzfristig alles gemacht werden. Und nach nur damals 8 Jahren hatte man dann die Baugenehmigung für den Windpark, so wie wir ihn heute stehen haben.
Glück hatte Dadesheim auch mit dem Betreiber des Windparks. Ein Energieunternehmen aus Nordrhein-Westfalen, das auch einen Teil der Wertschöpfung vor Ort belässt. Circa 1% des Ertrags aus den 37 Windrädern fließt seit Jahren zurück nach Dadesheim. Pro Jahr sind das 70.000 bis 80.000 Euro. Geld, mit dem Straßen saniert werden und mit den Windkraft-Euros kann Bürgermeister Vogt Fördertöpfe anzapfen, für die andere Kommunen kein Geld haben. Der Windpark ist inzwischen auch der größte Gewerbesteuerzahler im Ort. Ralf Vogts nächstes Projekt wird das sogenannte Repowering sein, also das Ersetzen der knapp 20 Jahre alten Windräder durch neue, leistungsstärkere. Die Idee? Bürger aus Dadesheim können sich daran finanziell beteiligen, quasi als Windradaktionäre.
Und die Zukunft soll also auch eindeutig sein, dass wir den jetzigen Windpark in seiner Struktur GmbH und Co. KG umwandeln in eine Bürgergesellschaft. Das heißt, dann gibt es neben diesen Möglichkeiten der Sparanlagen, die da zu nutzen, dann in Zukunft auch die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Ja, dann kann ich also Beteiligung, bin dann natürlich am Ertrag und nicht nur an einem Sparguthaben beteiligt und entscheide dann als Miteigentümer des Windparks im Endeffekt nachher auch, wie der Ertrag eines Windparks dann zum Schluss verteilt wird.
Wobei die 750 Dadesheimer wahrscheinlich nicht genug Geld aufbringen werden, um das Repowering zu finanzieren. Ralf Vogt rechnet mit Kosten von rund 100 Millionen Euro. In den nächsten Jahren sollen dann nur noch halb so viele Windräder auf dem Drüberg stehen, die dafür doppelt so viel Strom produzieren. Das Geld, glaubt Ralf Vogt, wird am Ende nicht das Problem werden. Widerstand aus der Bevölkerung ist auch nicht in Sicht. Die Dadesheimer profitieren ja vom günstigen Ökostrom. Auf die neuen Genehmigungsverfahren müsse man sich einstellen. Die Abstände zu Brutgebieten von Vögeln seien jetzt größer.
Da soll ein Mindestabstand dann, früher waren es 1000 Meter, jetzt sollen es dann eventuell sogar 1500 Meter werden. Und innerhalb diesem Radius kriegt man dann keine Genehmigungen mehr von der Genehmigungsbehörde.
Und das könnte dem Ausbau des Windparks auf Dauer wirklich im Wege stehen. Denn ein Rotmilan hat sich auf dem Drüberg am Rande des Windparks ein Nest gebaut. Es dürfte also eine Hauptaufgabe werden von Bürgermeister Ralf Vogt, den Greifvogel wegzulocken, damit der Windparkwohlstand in Dadesheim auch in Zukunft gesichert ist.
Niklas Ottersbach über Dadesheim, wo die Menschen ihre Windräder mögen. Das war das DLF-Magazin an diesem Donnerstag. Die Themen hat mein Kollege Benjamin Dirks zusammengestellt. Mein Name ist Irene Geuer.